SWR 2 Zeitgenossen.
Wir müssen dringend neue Wege finden. Ein Zitat von Ihnen, Jochen Sandig. Sie sind Regisseur, Kulturunternehmer und Gründer von mehreren Kulturinstitutionen in Berlin. Und seit 2019 sind Sie außerdem Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Herr Sandig, die Weichen für Ihren Werdegang stellten sich schon recht früh. Ihre Eltern waren kulturbegeistert, Ihre Leidenschaft für klassische Musik früh erkennbar. In der Schule engagierten Sie sich in der Theater AG, im Orchester und auch in Bands. Was hat Sie damals angetrieben?
Eigentlich immer noch dasselbe, was mich heute antreibt, nämlich neue Wege zu gehen, was ganz am Anfang der Leitsatz schon war. Ich bin vielleicht nicht so sehr nur ein Denker, sondern auch ein Macher. Ich bin extrem neugierig, ständig auf der Suche, getrieben eigentlich von Fragen schon, aber eben auch begeisterungsfähig. Und was mich am meisten anzieht, sind einfach Menschen, Energiefelder, die mich irgendwie erreichen von Räumen. Also Sie haben erzählt, die Gründung von Orten. Das hat mich immer sehr inspiriert und dann kamen sofort die Ideen, wie man diese Orte transformieren, verwandeln kann. Aber Esslingen am Neckar als meine Heimatstadt hat mich natürlich sehr geprägt. Die schulische Bildung da am Theodor-Heuss-Gymnasium war sehr wichtig. Ein humanistisches Gymnasium mit sehr starken künstlerischen Schwerpunkten. Und ich komme, wie Sie auch schon gesagt haben, aus einem politischen Elternhaus, engagiert. Meine Eltern sind sehr stark in der Friedensbewegung aktiv gewesen. Und das wurde mir so quasi ein bisschen in die Wiege gelegt, sich einfach gesellschaftlich auch einzusetzen. Und Künste und Gesellschaft sind sicher ein großer Motor immer gewesen für mich.
Und
in den Künsten, wenn wir über die Künste reden, war eigentlich die Musik für mich als Sprache, ich habe sehr früh angefangen Klavier zu spielen, auch gelernt richtig, also mit Unterricht, aber irgendwann wurde es mir langweilig, immer die gleichen Stücke einzustudieren, zu üben und habe dann angefangen selber zu improvisieren und dann habe ich ja auch in Esslingen zwei Bands oder eine gegründet, bei einer habe ich nur mitgespielt als Keyboarder und Musik war einfach für mich immer als Zuhörer, aber auch als aktiver Spieler, nie professionell, ehrlich gesagt, ganz wichtig, aber etwas, was mich immer wahnsinnig emotionalisiert hat.
Esslingen wurde dann aber irgendwann zu klein und 1989 sind Sie nach dem Mauerfall nach Berlin gezogen und schlossen sich da einer Künstlerinitiative an, die die Ruine einer ehemaligen Einkaufspassage besetzte, um sie vor dem Abriss zu bewahren. Und Sie wollten dann dieses Einkaufszentrum in ein Kulturveranstaltungszentrum umwandeln.
Ja, das kam einfach so. Also das war nicht geplant. Und wenn wir über Berlin sprechen, muss ich vielleicht ganz kurz erklären, dass meine ersten Berlin-Besuche schon mit 15 Jahren stattfanden. Meine Cousine lebte im Ostteil der Stadt. Mein Vater kommt selber aus Meißen bei Dresden und ich habe die halbe Verwandtschaft in der ehemaligen DDR. Das heißt, ich war sehr stark immer, seitdem ich 2 Jahre alt bin, in der ehemaligen DDR gewesen und eben auch in der Hauptstadt der DDR in Berlin. Meine erste Berlin-Reise führte mich in den Osten. Ich kam sozusagen nicht über Berlin-West in den Osten, sondern ich kam von Dresden aus nach Berlin. Das ist sehr interessant für jemanden, der aus dem Westen kommt, weil ich habe die Stadt erstmal von der anderen Seite wahrgenommen und kennengelernt mit einem längeren Aufenthalt. Und es war ein kleiner Kulturschock, dann sozusagen diese Direktkonfrontation dieser geteilten Stadt zu erleben. Und Berlin hat mich seit meinem ersten Besuch elektrifiziert und auch bis heute nicht losgelassen. Ich bin also wirklich ganz klar mit dieser Stadt verwurzelt. Und dennoch freue ich mich natürlich, dass ich jetzt mit meiner alten Heimat, mit der neuen Rolle so verbunden bin. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, was war mit diesem Tacheles damals? Also ich kam nach Berlin eben über verschiedene Vorbesuche und das war für mich klar. Ein Tag nach dem Mauerfall war ich dann auch in Berlin. Ich habe leider den Mauerfall selber verpasst. Ich war einen Tag später dann da und habe dann auch die Eröffnung des Potsdamer Platz miterlebt und bin wenige Wochen dann fest nach Berlin gezogen und kam dann eben mit 22 Jahren in die Stadt. Und das war im Februar, dass das Tacheles eben besetzt wurde. Es war einfach eine Ruine, die Friedrichstraßenpassage in der Friedrichstraße. Und ich habe davon gehört, dass ein ehemaliges Kino besetzt wird. Und da vielleicht hat mich das einfach neugierig gemacht. Dann war ich dabei am 13. Februar 90 und irgendwie kam eben eins zum anderen. Ich bin da gar nicht mehr losgekommen, da ich in Esslingen die EMI gegründet hatte, die Esslinger Musikerinitiative, wenige Monate vorher, war ich vertraut mit Vorgängen, wie man einen Verein gründet. Und wie ich es mir versehen habe, also das war alles, kam eins zum anderen. In wenigen Wochen haben wir einen Verein gegründet. Ich war dann auch im Vorstand dieses Vereins. Und wir haben darum gekämpft, diese zum Abriss geweihte Ruine zu erhalten und zu verhindern, dass dieses historische Baudenkmal abgerissen wird. Und es war immer klar, alle Künste sollen sich da vereinen. Es war von Anfang an ein sehr internationales Projekt. Irgendwann haben wir Menschen aus 100 verschiedenen Ländern da gezählt. Und es hat mich natürlich geprägt, direkt nach dem Mauerfall einen Ort zu schaffen mit vielen anderen Menschen zusammen, der so etwas war wie der Knotenpunkt aller internationalen Künstler, die dann neu nach Berlin kamen nach dem Mauerfall. Berlin war auf einmal the place to be, was vorher vielleicht eher New York war oder andere Städte. Und es kamen wirklich aus der ganzen Welt Menschen, um da anzudocken. Und dieser Knotenpunkt oder so eine Art Hub, würde man heute sagen, es war wie ein Bahnhof eigentlich, wo Leute kamen und gingen, einige sind hängen geblieben. Ich war 4 Jahre da fest vor Ort und dann habe ich eben Sascha Walz kennengelernt.
Genau, eine Begegnung, die bis heute ihre Auswirkungen hat, ihre positiven künstlerischen, kulturellen Nachwirkungen. Und Sie haben auch sicherlich noch andere Künstler kennengelernt. Haben Sie sich an Begegnungen vielleicht prominenter Künstler erinnern, die Sie damals besonders noch bewegt haben?
Naja, ich meine, im Tacheles ging wirklich alle ein und aus. Die ganze New Yorker Musikszene war da sehr präsent. Fred Frith, Chris Cutler, also so eine neue Szene. Die sind jetzt nicht die bekanntesten Künstler. Vielleicht Tom Waits war irgendwann mal da und saß da einfach nur im Café. Und die heute vielleicht bekanntesten Musiker sind eben die Band Rammstein. Das waren verschiedene Bands, die im Tacheles regelmäßig gespielt haben. Daraus ist dann Rammstein entstanden. Also ich kenne Flake, den Keyboarder von Rammstein aus dieser Zeit, sehr, sehr gut. Also da gibt es einfach Geschichten, Stränge, die einstürzen, Neubauten natürlich, die jetzt auch nach Ludwigsburg dieses Jahr kommen zum Festival, haben da regelmäßig gespielt. Es waren auch Theaterleute. Im Tanz war Sascha sicher die prominenteste Figur, die da aufgetreten ist. Und auch durch die Begegnung mit ihr habe ich dann eben auch angefangen, mit ihr zu arbeiten. Aber was eben wichtig ist, meine Rolle im Tacheles war so zweigeteilt. Einmal habe ich das Programm im Theaterbereich gemacht, mehrere Jahre quasi kuratiert und war gleichzeitig aber auch der Sprecher dieses merkwürdigen Gebildes, was ja, ich sag mal, ein Kulturort war, der sich völlig neu erfunden hat. Wir hatten ein Motto, die Ideale sind ruiniert, rettet die Ruine. In einer Zeit, in der eben auch Berlin oder ganz Deutschland neu gedacht werden musste durch die Wiedervereinigung. Ich war am 3. Oktober 90 auch einer der jüngsten Gäste, glaube ich, beim Staatsakt zur Wiedervereinigung durch meine Funktion im Tacheles, weil ich eben eingeladen habe, die historische Rede dann auch miterlebt und nachts am Brandenburger Tor, am ehemaligen Reichstag eben dann auch diese Feiern miterlebt. Das war schon unglaublich, diese Zeit. Rita Süssmuth als Bundestagspräsidentin hat uns auch besucht, schon im ersten Jahr der Gründung und auf meine Einladung hin. Und das war extrem interessant, weil in einem besetzten Haus eine Politikerin des Deutschen Bundestags zu haben, die dann im Grunde so eine Art Schutzfunktion für uns auch hatte, weil durch ihren Besuch wurde sozusagen deutlich, dieses Projekt ist wichtig, ist wertvoll, hat eine Rolle und kann nicht einfach vom Erdboden verschwinden, indem es eben geräumt wird, weil wir waren immer noch bedroht, solange wir keine Legalisierung, keinen Vertrag hatten. Und dann später kam dann auch der Vertrag und das ganze Rechtliche, wofür wir lange gekämpft hatten. Und dann bin ich aber schon weitergezogen zum nächsten Ort und habe einen neuen Ort gegründet, eben mit Sascha Walz zusammen, die Sophienseele.
Genau, von dem sozial-utopischen Experiment ging es dann in die Sophienseele.
Ja, das Tacheles war eben sehr basisdemokratisch organisiert. Wir hatten dieses berühmte Montagsplenum, wo man stundenlang diskutiert hat und jeder hatte was zu sagen und Entscheidungen wurden eben im Kollektiv getroffen. Es gab keine Leitung im klassischen Sinne. Und es war für mich auch sehr anstrengend und ich wollte dann was Neues schaffen. Und mit Sascha Walz zusammen haben wir ja auch die Tanzkompanie Sascha Walz in Gest gegründet. Und zeitgleich dann wenige Jahre später, 93, wurde Sascha Walz in Gest gegründet und 96 wurden die Sophienseele gegründet. Das war der Produktionsort der Kompanie, aber von vielen, vielen anderen Künstlern eben auch der Raum, in dem neu gedacht, neu produziert, eben auch neue Wege beschritten werden konnten, in einem ehemaligen Handwerkervereinshaus.
Sascha Walz stammt ja wie Sie aus Baden-Württemberg, also aus Karlsruhe. Heute ist sie weltberühmt. Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Mhm. Hatten Sie denn damals einen Plan, wohin diese ganzen Bemühungen um die Kunst und den Tanz führen sollten?
Nee, ich hatte nie einen Plan im Sinne von einer Perspektive, die sich über mehrere Jahre irgendwie strategisch Gedanken macht, sondern es waren eher Impulse, die dann sich verfestigt haben oder natürlich Menschen, Begegnungen, Leidenschaften. In dem Fall meine größte Liebe natürlich in meinem Leben, Sascha Walz als Frau und Künstlerin, und dass wir eine Familie einerseits gegründet haben mit diesen beiden wunderbaren Kindern, Laszlo und Sophia, die schon längst erwachsen sind, 25 und 19. Und Sascha Walz und ich eigentlich die Company auch wie eine Familie, ein Familienunternehmen, Familienbetrieb entwickelt haben. Wir feiern mit diesem kleinen mittelständischen Kulturunternehmen nächstes Jahr schon den 30. Geburtstag immerhin. Und das ist auch 30 Jahre unserer Liebesbeziehung und unserer Arbeitsbeziehung. Und das bedeutet mir extrem viel, dass über so eine lange Zeit so viel Stabilität da ist, trotz dieses aufregenden Lebens, was uns beide umtreibt, immer auf der Suche nach Neuem, nach interessanten Ideen und nach Relevanz. Also was mich antreibt, ist Dinge zu machen, die bedeutsam sind im besten Sinne. Also
was war damals das Neue an Ihrem Konzept für die Kompanie? Das Tacheles war sozialdemokratisch orientiert, ein sozial-utopisches Experiment. Ja. Dann haben Sie gesagt, jetzt dann wollten Sie das anders machen und haben die Kompanie ein bisschen wie eine Familie aufgebaut. Also ja. Das gab es damals in der Form und in der Größe dann in Berlin jedenfalls noch nicht.
Ja, ich meine, das Tacheles war der klassische Unruhepunkt. Also das Tacheles war im Grunde der Unruhepunkt Berlins. Eben als Kontrapunkt zum Tacheles, als Unruhepunkt, waren für mich immer die Sophienseele der Ruhepunkt. Ein Ort, in dem man zurückgezogener, tiefer arbeiten konnte, mit weniger Ablenkung.
Der Spielort von Sascha Walz.
Absolut, entgegen. Aber die Unruhe stand dann vielleicht auf der Bühne. Also die Bühnenstücke haben natürlich so eine Wirkung, Allee der Kosmonauten, Zweiland und wie die ganzen Stücke aus dieser Zeit hießen. Aber der Ort selber hatte eine unglaubliche Kraft, wie eine Oase der Stille inmitten dieses, ich habe immer gesagt, im Auge des Orkans. Und das war ganz wichtig, auch für die Gründung der Company und die Künstler, die da gearbeitet haben, einen Produktionsort mit sehr guten Arbeitsbedingungen zu schaffen, der eben im Gegensatz zu so einem Ort, der so auch im Rampenlicht stand und auf dem Silbertablett mitten in dieser verkehrsreichen Zone. Und das Tacheles war eben genau das Gegenteil eigentlich von den Sophienseelen. Aber interessant eben, dass beide Orte mich so stark angeregt haben, dann später eben das Radialsystem zu schaffen, also 10 Jahre später, ja. Weil da habe ich quasi beide Dinge zusammengeführt. Also das ist so eine, man muss neue Wege beschreiten, war ja so Ihr Anfangszitat. Und ich habe so alle 5 Jahre ungefähr, manchmal mit 10 Jahre Abstand, was Neues gegründet. Also ich bin sicherlich am ehesten sowas wie ein Seriengründer, auch unternehmerisch immer gedacht. Und mit meiner Frau und diesem Betrieb haben wir eben auch eine Utopie realisiert, eines kollektiven Wesens, was wir beide ganz klar leiten, künstlerisch und auch geschäftlich. Mittlerweile habe ich da sehr viel operative, administrative Aufgaben auch abgegeben. Wir haben auch eine Geschäftsführung und so weiter etabliert neben mir. Und also sonst könnte ich meine Intendanz auch in Ludwigsburg überhaupt nicht wahrnehmen. Aber zu der Zeit haben wir alles gemeinsam gemacht und auch alles gemeinsam verantwortet, Sascha Walz und ich.
Sie haben Tänzer und Tänzerinnen, die schon sehr lange dabei sind oder auch immer wieder kommen und teilweise auch selbst choreografieren. Ist das Teil der Idee gewesen?
Auch das hat sich entwickelt. Wie ich schon gesagt habe, wenn man zurückblickt, macht alles Sinn, dann ergibt es alles ein sinnvolles Ganzes. Aber es war eben nie geplant. Wir hatten eigentlich, als wir die Company gegründet haben, gab es ein Stück, Travelogue 2280, das ist das erste Stück. Und das war einfach überraschenderweise ein Welterfolg. Wir sind durch die ganze Welt damit getourt. Wir hatten eine ganze Amerika-Tournee mit dem Goethe-Institut und es ging immer weiter und immer mehr Einladungen. Und wir waren sozusagen davon angespornt, natürlich die Arbeit weiterzuentwickeln. Dann wurde gefragt nach dem nächsten Stück. Und so entstand, das war gar nicht so gedacht, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auf Dauer eine Company, sondern das hieß ja auch ganz bewusst nicht Sascha Walz and Dance Company oder so, sondern Sascha Walz and Guests. Weil Sascha eben als Künstlerin eine unglaubliche einladende Persönlichkeit ist. Also sehr generös, neugierig wie ich und immer auf der Suche, Impulse von außen in Resonanz zu treten mit den eigenen Ideen und eigentlich immer sich auch selbst in Frage gestellt hat. Und da, wo sie einen blinden Fleck hatte, ist sie hingegangen. Also Alida Kosmonauten, das war so, dass sie sagte, wie leben Menschen in diesem Plattenbau? Und das bin neugierig, es interessiert mich. Hat eine Art Sozialstudie gemacht, ist reingegangen, hat Interviews gemacht. Daraus ist dann dieses Stück entstanden. Sascha ist so eine ernsthafte Künstlerin, darum liebe ich sie sehr, dass sie so ernsthaft eintaucht in ihre Themen und kein Werk von ihr ist oberflächlich. Es ist immer gegründet auf einer Auseinandersetzung mit Inhalten und manche Stücke wachsen teilweise über Jahre. Und die Bindung der Tänzer, die Sie hier ansprechen, entsteht nicht durch hohe Summen Geld, die wir zahlen können, sondern im Anfang haben wir wirklich vom Hand in den Mund gelebt, sondern eigentlich durch eine künstlerische und menschliche Bindung. Das gemeinsame Interesse weiterzumachen hat dazu geführt, dass wir bis heute noch, zum Beispiel Takako Suzuki aus den ersten Jahren, ist bis heute bei uns als Tänzerin dabei, wird auch in Ludwigsburg in Dido Neneas mit auftreten. Das heißt, sie ist sozusagen eine Tänzerin der ersten Stunde und das ist wunderschön zu erleben, dass Menschen eben über so eine lange Zeit zusammenarbeiten.
Also Konstanz ist die eine Seite und dann aber alle 5 Jahre was Neues machen. So wurde dann auch 2006 das Radial-System gegründet. Proben- und Aufführungsort jetzt der Company Sascha Walz & Guests, direkt an der Spree gelegen, wunderschön. Sie haben das gegründet mit Ihrer Frau Sascha Walz. Gibt es denn für Sie einen Punkt, an dem Sie sagen, so jetzt ist alles erreicht?
Nee, natürlich nicht. Ich meine, die Welt, in der wir jetzt gerade leben, da hat man ja wirklich das Gefühl, alles, was man tut, auch in den Künsten, muss man ständig hinterfragen. Ich meine, wir reden ja auch noch über Corona und so weiter. Aber es ist natürlich alles erreicht. Das wäre ja furchtbar. Dann könnte man ja aufhören. Die Frage, die sich halt stellt, was kann man mit dem Erreichten weitermachen? Also wie kann man das nachhaltig auch erhalten und auch vielleicht die Macht, die man hat, einsetzen, um zum Beispiel die nächste Generation von Künstlern zu fördern. Das ist eben etwas, was dann wichtig wird, wenn man über eine lange Zeitspanne künstlerisch arbeitet oder auch gesellschaftlich arbeitet, dass man eben an Punkte kommt, wo man nicht nur an sich denkt und seine eigene Entwicklung, sondern eher an die Weiterentwicklung. Es hat sicher damit zu tun, wenn man auch Kinder bekommt. Und da kommen natürlich ganz andere Fragen. Und alle Orte, die ich mitgegründet habe, das ist mir auch wichtig, es waren immer Mitgründungen, es waren nie eigene, einzelne Ideen, sondern es waren immer Kollektive beteiligt, auch in den Sophienseelen, auch neben Sascha Walz waren noch andere Künstler, Dirk Zieslag, Jo Fabian damals dabei. Beim Radialsystem war ganz wichtig Volkert Ude, der war Manager der Akademie für Alte Musik und eigentlich habe ich mit ihm zusammen die Konzeption für diesen Ort entwickelt und Sascha Walz war die prominenteste Künstlerin, die da von Anfang an mitgemacht und mitgewirkt hat, auch wirklich investiert hat, auch Geld investiert hat in den Ort über die Company und privat. Aber Volkert und ich haben uns eben kennengelernt über die Zusammenarbeit bei Dido und Aeneas, der choreografischen Oper von Sascha Walz, die jetzt auch in Ludwigsburg bei den Schlossfestspielen gastiert. Da fing alles an, dass wir wirklich gemerkt haben, ein Barockorchester, ein Chor und eine Tanzkompanie, wenn die zusammenarbeiten, da kann was Wunderbares Neues jenseits der klassischen Betriebe wie Opernhäuser oder Konzertsäle entstehen. Und das war der große Traum für das Radialsystem. Im Grunde das Beste aller Welten zusammenzuführen. Meine Erfahrung im Radial, im Tacheles und in den Sophienseelen, ein Ort der interdisziplinären Künste zu schaffen, ein Raum der Fragen mit dieser Idee Space for the Arts and Ideas, ganz wichtig, nicht nur für die Künste, sondern auch für Ideen, ein Inkubator eigentlich, der bis heute Bestand hat, in der zum Beispiel jedes Jahr am 9. November, am Tag des Mauerfalls, eine der wichtigsten Wissenschaftskonferenzen stattfindet, die Falling Walls Konferenz. Das ist also, das Radialsystem ist viel mehr als ein Kunstort, es ist auch ein Konferenzort. Und da, denke ich, habe ich am meisten Zeit und auch Energie in meinem Leben investiert in etwas sehr Bleibendes, weil der Ort wurde dann von einem Privateigentümer vom Land Berlin eben übernommen. Das heißt, das gehört dem Land Berlin, es ist gemeinnützig und es bedeutet mir sehr viel. Ich bin nicht mehr aktiv in der Leitung, ich bin nur noch einer der Gesellschafter und wir haben gemeinsam eine Stiftung gegründet und es gibt eine künstlerische Leitung und eine Geschäftsführung, die den Ort leiten. Weil für mich war wichtig, ich konnte meine Intendanzanfrage in Ludwigsburg, die von der Stadt auch an mich herangetragen wurde, erst wahrnehmen, nachdem ich das Radialsystem sicher auf dauerhafte stabile und auch finanziell in dem Fördersystem funktionierende Strukturen sichern konnte. Erst ab dem Moment habe ich mich entschieden, eine neue Aufgabe eben anzunehmen, weil ich hätte niemals einen solchen Ort als Gründer hinterlassen. Das hätte ich mir sonst ewig vorgeworfen, wenn das nicht gut ausgegangen wäre. Alle Orte übrigens waren immer prekär. Das Tacheles existiert leider heute nicht mehr, nur noch das Gebäude, aber als Kulturbetrieb ist das Tacheles Geschichte. Das finde ich sehr dramatisch und traurig, weil es sich in einem Areal befindet, was hochpreisig ist mit extrem teuren Luxuswohnungen und Geschäften. Und ich finde es sehr fragwürdig und auch muss man darüber diskutieren, warum es Berlin nicht gelungen ist, den Ort als lebendigen Kulturbetrieb und nicht als Museum zu erhalten. Es wird ein kommerzielles Fotomuseum da reingehen, Fotografiska heißt es. Und das ist sehr dramatisch, weil damit ist das Tacheles tot. Aber Sophienseele, Radialsystem und Sascha Walz & Guest sind quicklebendig.
Auf der Homepage der Company Sascha Walz & Guest steht ein Zitat von Sascha Walz. Inhaltlich sagt sie, der Tanz ist eine universelle Sprache. Tanz ist Botschafter für eine Welt in Frieden, für Gerechtigkeit und Toleranz. Das sind große Worte. Inwiefern konnten Sie diesen Anspruch auch umsetzen aus Ihrer Sicht? Vielleicht anhand von einem Beispiel.
Ja, Tanz als Friedensbotschafter ist natürlich tatsächlich ein ganz großes Wort. Ich denke, es gibt verschiedene Werke, die das widerspiegeln, diese Botschaft in sich tragen. Eines davon ist in der Pandemie entstanden und trägt den Namen INSI. Es ist ein Projekt, was Sascha und ich wirklich in der Pandemie gemeinsam gefunden haben und was sie dann unglaublich toll umgesetzt hat. Das ist viel mehr als einfach nur ein Stück oder eine Choreografie, die immer wieder nachgespielt wird oder getanzt wird, sondern es ist einfach eine Botschaft auch, nämlich ein sehr befreiendes, atmendes Werk, was immer wieder neue Formen annehmen kann und in dem Sinne auch friedensstiftend oder demokratiestiftend ist, weil es eben gelebte Utopie ist, in dem ein Autor, in dem Fall der Komponist Terry Riley, 53 musikalische Figuren entwickelt hat, kurze Mini-Melodien, alle in C-Dur. Und Sascha hat dann eben im Tanz 53 Bewegungsabläufe, also kleine Mini-Fragmente von Bewegung, entwickelt. Und bei Riley ist es so, dass die Musiker mit einer beliebigen Anzahl von Musikern das Stück spielen dürfen, ganz demokratisch, ohne Dirigent. Man kann es mit einem riesigen Orchester oder nur mit 10 Leuten machen, mit allen möglichen Instrumenten. Das ist freigestellt, welche Instrumente gespielt werden. Und das Interessante an diesem Projekt ist, dass jeder einzelne Spieler ganz individuell entscheidet für sich, wie oft er welche Phrase oder welche Figur, welche musikalische Figur im Tanz dann welche choreografische Figur wiederholt wird. Und das ist interessant, weil was da auf der Bühne entsteht, ist pures Leben, ganz aus dem Moment herausgegriffen und eine Art strukturierte Improvisation. Und das wurde letztes Jahr zum ersten Mal öffentlich im Schlosshof in Ludwigsburg vor Publikum gezeigt. Und jetzt begann ein Projekt in der Stadt Mahl, wo eine Stadt auf uns zugekommen ist, gesagt hat, wir würden gerne ein Projekt machen. Wir sind ein bisschen so eine Sackgasse als Gesellschaft. Wir wollen jetzt nach Corona, das Projekt begann schon vorher, aber jetzt macht es umso mehr Sinn, im öffentlichen Raum in Sie tanzen. Und zwar nicht nur professionelle Tänzer in dem Fall, sondern Menschen aus der Stadtgesellschaft. Und das ist wirklich Utopie, wenn Menschen unterschiedlichster Herkünfte gemeinsam etwas machen, etwas lernen, etwas aufführen, was sozusagen nicht nur ein Kunstwerk ist, sondern eigentlich eine soziale Plastik dann auch wird. Und da sieht man die Stärken in den beiden Sprachen. Für mich ist die Musik eher die Sprache, die mich besonders begeistert, neben dem Tanz. Sascha Walz bezeichnet eigentlich Musik und Tanz auch als Schwesterkünste und beide Künste sind universell erlebbar, spürbar, emotionalisieren uns und können uns ganz buchstäblich in Bewegung setzen. Wir wollen ja nicht nur perfekte, ich sag mal, Bewegungsabläufe sehen. In der Musik sind wir ja nicht fasziniert, wenn ein Pianist oder ein Instrumentalist oder ein Sänger besonders perfekt spielt, sondern wenn er Emotionen, Ausdruck mit der Musik verbindet oder dem Tanz, dann sind wir ganz tief bewegt und berührt. Und das ist auch, was mich antreibt. Ich interessiere mich nicht für Perfektion und Technik, sondern eigentlich für innere Emotionen und Empathie natürlich und Bewegung, die ganz stark natürlich von einer psychologischen inneren seelischen Bewegung auch herkommt.
Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist die Nachhaltigkeit. Die Kompanie Sascha Weiss und Guest hat sich ja schon früh als Green Company gesehen, also eine Tanzkompanie. Das ist auch was Besonderes, die bewusst ihr Augenmerk auch auf ökologische Aspekte legt. Was heißt das genau?
Erstmal eine Erkenntnis zu bekommen über den ökologischen Footprint, den man hinterlässt durch die Arbeit, und dann maximal zu reduzieren. Also Reiseaktivitäten zu reduzieren auf das absolut Notwendige. Und wir haben jetzt eine Anfrage für INSEE in Hongkong. Und es ist das erste Mal, dass wir wirklich sagen, wir werden dort dieses Stück einrichten. Das wird eine Hongkonger Kompanie tanzen. Übrigens auch in New York wird vielleicht eine Kompanie entstehen. Diese Idee von Gastspielen, dass wir mit vielen Menschen irgendwo hinreisen und viele, viele Reisekilometer hinter uns bringen, darauf gründet der Erfolg von Sascha Weiss & Guest der Vergangenheit. Und das hinterfragen wir. Da schaffen wir natürlich die größten Schädigungen der Umwelt. Und wenn man dann aber über Videokonferenzen oder über Videotutorials Tänzer vor Ort, lokale Tänzer, dieses Werk einstudieren können, Musiker auch, im Grunde macht man das komplett remote. Vielleicht reist dann noch ein, zwei Tänzer an, um das quasi zu finalisieren. Aber man hat dann eben etwas Bleibendes geschaffen. Bei einem Gastspiel ist es ja immer so, man reist an und reist wieder ab. Das heißt, das ist wie ein Baum, den man in einem Topf wohin bringt und dann stellt man den Baum auf die Bühne und guckt den an und der ist schön und dann fliegt der Baum wieder zurück. Ich mache es jetzt ein bisschen plastisch mit einer Pflanze. Oder man pflanzt einen Baum ein an einem anderen Ort in der Welt, der in der Erde wächst und reift und Früchte trägt. Und ich glaube, wir in den Künsten müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, ob dieses viele Herumreisen, Herumchatten noch zeitgemäß ist. Wie können wir anders produzieren? Das ist die große Frage. Wir sind da übrigens auch erst am Anfang. Wir wollen aber alles tun, dass wir die Umwelt nicht über Gebühr belasten, sondern im Gegenteil Wege finden, Vorbildfunktion vielleicht auch auszuüben. Weil die größte Krise unserer Zeit ist neben den aktuellen Kriegen, die wir erleben und den Konflikten, natürlich die Klimakrise und die Katastrophe, die auch die nächste Generation vor allem noch viel härter treffen wird. Und da müssen wir umsteuern, ganz radikal werden. Und die Künste haben eine wichtige Vorbildfunktion. Alle Partner, die die Ludwigsburger Schlossfestspiele unterstützen, werden auf diese kritische, ökologische, nachhaltige Frage befragt. Wir würden mit keiner Firma zusammenarbeiten wollen oder auch keinen Strukturen, die sich da nicht committen. Deswegen ist ja auch dieses 2030-Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen unser Kompass. Sowohl für Sascha Weiss & Guest, aber auch für die Ludwigsburger Schlossfestspiele.
Sagt Jochen Sandig, der Kulturmanager und Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, heute in den SWR 2 Zeitgenossen. Herr Sandig, Sie haben auch selbst Regie geführt. Ihr Debüt gaben Sie 2012 mit der szenischen Umsetzung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms mit dem Rundfunkchor Berlin. Es wurde seitdem weltweit gespielt, in New York, Hongkong, Athen oder Amsterdam. Die New York Times wählte die Inszenierung auf die Jahresbestenliste. Was war die Idee bei dieser Inszenierung? Human Requiem nennen Sie das Stück.
Dem Stück und der Inszenierung dieses bewegten Konzerts, könnte man es nennen auch, geht eine lange Geschichte voraus. Die Begeisterung meines Vaters für das Deutsche Requiem von Johannes Brahms hat mich lange verfolgt sozusagen, weil er mir immer davon erzählt hat. Und dann irgendwann war ich in Berlin im Konzerthaus in einem Konzert dieses Werks und es hat mich ganz tief persönlich bewegt und getroffen. Wir hier eine Musik hören, die ganz direkt zu uns spricht und sich mit der Frage der Sterblichkeit beschäftigt. Bei diesem Werk geht es darum, uns ganz unmittelbar anzusprechen, die wir nämlich jetzt leben, aber den Tod irgendwann vor Augen oder den Tod natürlich als Teil unseres Lebens erleben werden. Und diese Frage bewegt Brahms und die ist sehr menschlich und gar nicht religiös in dem Sinne, dass es eine Erlösung gibt. Er hat selber in Briefwechseln geschrieben, dass er es eigentlich lieber menschliches Requiem nennen wollte und nicht deutsches Requiem. Und das hat mich an der New York Times auch so beeindruckt, dass die gesagt haben, nachdem sie die Inszenierung von mir gesehen haben, dieses Werk ist eigentlich the anthem of our time, also die Nationalhymne unserer Zeit, jenseits der Nationalhymnen von Ländern. Und das Interessante ist tatsächlich, dass dieses Werk, wenn es aufgeführt wird und in der Inszenierung, die ich geschaffen habe, eben mit dem Rundfunkchor Berlin, bewegt sich ein Chor in einer Gruppe Menschen. Das heißt, es gibt keine Sitzplätze. Man kann sich natürlich hinsetzen, wenn man möchte, aber man ist erstmal gemeinsam versammelt. Und es gibt die Klavierfassung, das heißt kein Orchester, gegen das der Chor auch lautstärkemäßig ankämpfen muss. Und man ist in einem Raum gemeinsam, wir werden das hier auch bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen in dem Raum, in dem ich meine ersten klassischen Musikerfahrungen als junger Mensch erlebt habe, in der Liederhalle in Stuttgart aufführen. Und das Publikum ist Teil einer kollektiven Katharsis. Angesichts des Todes feiern wir das Leben. Das ist eigentlich die Botschaft des Stücks. Und das ist quasi, wenn Sie so wollen, mein künstlerisches Credo. Das Stück, was ich wirklich am liebsten selber auch erlebe, weil das ist natürlich ganz selten, dass einem sowas gelingt, das gebe ich zu. Ich habe danach auch kleinere andere Inszenierungen gemacht, das reicht dann nie an die Größe von sowas ran.
Die Inszenierung, in der es ja um Leben und Tod geht, um Freude und Schmerz, Ihrer Ansicht nach unter heutigen Vorzeichen, dem Krieg in der Ukraine, welche Rolle hat diese Inszenierung vielleicht jetzt nochmal aktuell bekommen?
Das Human Requiem beschäftigt sich eben mit Fragen des Sterbens und des Lebens. Und das bezieht sich sicherlich auch indirekt darauf. Aber die Frage, wie wir uns jetzt mit diesem Krieg ganz konkret und den Schreckensbildern, die wir erleben müssen und anschauen, auseinandersetzen, ist für mich eine ganz bedeutende Frage, auch in der Programmation eines Festivals natürlich. Wie können wir darauf reagieren, noch kurzfristig? Ich sehe sicherlich auch das Human Requiem da als ein tröstendes Element von künstlerischen Aufführungen. Aber für mich war es eben auch sehr wichtig, zu unserer Eröffnung die ukrainische Dirigentin Oksana Leniw in Ludwigsburg zu haben mit dem Festspielorchester und einem ganz dezidierten Konzert, was appellativ sogar No More War überschrieben war. Oder jetzt auch ein weiteres Konzert, was wir Maria Kalasnikova widmen werden in der Mitte des Festivals am 11. Juni mit dem Titel Die unvollendete Revolution, wo belarussische Neukompositionen gekoppelt werden mit Franz Schuberts unvollendeter Sinfonie, wo wir auch uns ganz klar gegen Demokratiezerstörung und Krieg wenden und eben auch die Frage zu stellen, was heißt Demokratie heute? Wie bedroht ist sie und wie können wir sie aktiv auch verteidigen, auch in unserem Land? Das sind ganz große Fragen, die mich da bewegen. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass jetzt speziell das Human Requiem da sich eignet, diese Trauer zu verarbeiten, sondern ich suche das eher natürlich auch in ganz vielen Gesprächen und Diskussionen.
Human Requiem kann man ja vielleicht auch als Bindeglied sehen zwischen wieder zwei Orten, Berlin und Ludwigsburg. Sie waren Jahrzehnte in Berlin, sind es auch immer noch, aber auch mit Gastspielen auf der ganzen Welt. Aber mit der Intendanz der Schlossfestspiele Ludwigsburg 2019 haben Sie wieder einen großen Schritt in Ihre alte Heimat gemacht und eben auch da Stücke und Werke mitgenommen. Auch Werke von Sascha Walz werden gezeigt. Der Ruf als Mitbegründer der Kulturinstitution in Berlin und Ihr Pioniergeist ist Ihnen vorausgeeilt, als Sie beschlossen haben, die neue Intendanz der Ludwigsburger Schlossfestspiele zu übernehmen. Was hat Sie dazu bewogen? Was hat Sie gereizt?
Wir feiern quasi so eine Art 10. Dekade, die jetzt beginnt. Wir gehen quasi auf die 100 zu. Und ich fand das genau den richtigen Moment, eine solche Aufgabe anzunehmen. Ein so traditionsreiches Festival mit so einer langen Geschichte und Herkunft, wo ganz bedeutende, heute weltberühmte Stars wie Cecilia Bartoli oder Ann-Sophie Mutter ihre ersten Konzerte gemacht haben. Und so habe ich sozusagen verschiedene Ideen zusammengeführt. Einmal Fest der Künste mit dieser Vergangenheit und dann aber die Frage, was sind eigentlich die Zukunftsthemen? Und so kam ich auf diesen Weg, ein Fest der Künste, der Demokratie und der Nachhaltigkeit zu schaffen. Was heißt gelebte Demokratie und Kunst? Und da sind wir bei Maria Kalasnikova und der Freiheits- und Demokratiebewegung in Belarus zum Beispiel. Deswegen ist auch die Nachhaltigkeit so wichtig, weil sie natürlich das Zukunftsthema mit der globalen Agenda 2030 der 17 Nachhaltigkeitsziele ist. Wir sind da mittendrin. Wir wurden natürlich total ausgebremst durch die Pandemie, weil alles, was wir wollten, Begegnung, Diskussionsforen, offene Räume des Diskurses zu schaffen, das konnten wir alles nicht tun. Wir haben natürlich versucht, teilweise etwas ins Netz zu verlegen. Mein erstes Festival wäre 2020 gewesen. Da hatte ich noch eine Pressekonferenz im März und kurz danach kam der Lockdown. Das heißt, ich hatte ein komplettes Festival im Grunde hier für ein schönes Buch produziert, was auch diesen tollen Preis gewonnen hat. Eins der schönsten Bücher, aber dafür kann man ja sich auch nichts kaufen. Das war halt sehr traurig und dann haben wir sehr viel Zeit investiert, Dinge zu verschieben.
Aber jetzt findet es statt.
Ja, endlich. Gott sei Dank.
Jetzt findet es statt und Sie machen auch vieles neu. Sie haben zum Beispiel das traditionelle Klassik Open Air mit Festspielorchester erstmals mit einer Dirigentin besetzt, habe ich gelesen. Sie wollen auch neue Formate etablieren. Wie kann man denn vielleicht auch mit politischem Denken die jüngere Generation für im Prinzip eine klassische Festivalkultur begeistern?
ich bin manchmal erstaunt, wie wenig Neugier bei jungen Menschen da ist, andere Musikarten mal anzuhören, als die, die einfach so über Spotify so zufliegen, über irgendwelche Communities, Shared Groups und Chatrooms und so weiter, sondern einfach dieses sich einlassen auf ein Konzertereignis, wo Menschen zusammenkommen und die Augen schließen, der Raum wird dunkel und man erlebt Musik zusammen, den Klang, Werke auch, die aus anderen Epochen stammen, aber uns im Heute so viel zu sagen haben und die sehr viel tiefer gehen als irgendwo ein Popsong oder ein kurzer Rap oder so.
Und wie wollen Sie die jetzt an die jungen Menschen
indem
bringen?
Indem wir Hemmschwellen abbauen. Wir machen zum Beispiel jeden Freitag Freiluftmusik auf dem Marktplatz for free. Das ist eher sowas, wo man auch klassische Musik und auch Singer-Songwriter und so weiter mixt. Immer ein anderer Künstler oder Künstlerensemble und wo dann sozusagen die Menschen, die schon da sind oder gezielt hinkommen, zuhören können. Und dann machen wir aber auch im Schloss Hof, haben wir ein Festspielzentrum aufgebaut, wo wir einen Klangkreis mit 16 Lautsprechern haben und wo wir die Konzerte, die in den Innenräumen des Schlosses stattfinden, auch für freien Eintritt in den Außenraum übertragen. Wir haben das Kronos-Quartett jetzt in Kürze auch. Die werden auch den Schlosshof dann Open Air bespielen. Das sind einfach auch Angebote an eine jüngere Generation oder auch Menschen, die Kinder haben. Dadurch schaffen wir Räume, die zugänglicher werden. Und das ist eben auch unser Verständnis von einem demokratischen Festival.
Auch die Lust am Mitmachen vielleicht?
Absolut.
Wecken?
Absolut, wir haben Dabke jetzt gemacht, also syrischer Volkstanz als Mitmachprojekt. Das ging ja auch lange nicht, weil wir uns nicht anfassen konnten. Jetzt geht es wieder. Es geht uns immer darum, diese wichtigen Themen, auch Gender Equality, Sie haben es angesprochen. Es ist ja nicht nur so, dass wir beim Classic Open Air eine weibliche Dirigentin abfeiern, Alondra de la Parra in dem Fall, sondern dass wir von Anfang an meiner Intendanz gesagt haben, es haben eigentlich bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen im Wesentlichen Männer dirigiert. Und ich habe dann diese Rolle des Chefdirigenten erstmal auf Pause gedrückt und gesagt, ich will jetzt erstmal mehrere Jahre ganz viel tun. Nachholbedarf haben wir alle. Wir wollen weibliche Komponisten erleben. Es gibt so viele großartige weibliche Komponistinnen und ich versuche eigentlich in allen Bereichen, wir haben mit Barbara Hennigan, Oksana Liniv und Alondra de la Parra und hoffentlich bald auch Joanna Malwitz und anderen, vor allem jetzt ganz starken Fokus auf weibliche Dirigenten, aber auch in den Werken, die wir aufführen, sollen es vor allem eine Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen sein, weil das auch ein Teil der Nachhaltigkeitsziele natürlich ist. Genauso wie Black Lives Matter und diese Fragen. Wir haben diesen Sacre von Pina Bausch komplett mit afrikanischen Tänzern neu einstudiert als deutsche Erstaufführung bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Das wird auch ein ganz großes Ereignis, denke ich. Mitte Juni, 17. bis 19. Juni findet das dann statt. Das sind einfach so Herzensprojekte. Eigentlich, ehrlich gesagt, Frau Kurt, sind alle die Projekte bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen Herzensprojekte. Jedes einzelne ist entstanden durch leidenschaftliche Überlegungen und Diskussionen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Da ist nichts Beliebiges dabei, was man mal so programmiert, um vielleicht auch irgendwelche Publikumsgeschmäcker zu erfüllen. Es ist immer der Versuch, Tiefe herzustellen und Begegnungen herzustellen. Allerdings muss ich auch ehrlich zugeben, dass nach Corona 2 Jahre die Menschen es ein bisschen verlernt haben, nicht nur auszugehen oder aus sich rauszugehen, sondern hinzugehen, sich zu bewegen, in einen Raum zu gehen. Und da sind natürlich Freiluftformate erstmal dankbar. Auch das Konzert in Morepo als Abschluss am 16. Juli, das wird dann hoffentlich komplett auch voll sein, weil es ist ein Ereignis, wenn man vor dieser unglaublichen Kulisse in diesem Schlosspark dann, wir werden die 7. Beethoven unter anderem aufhören und Sommernachtstraum Mendelssohn, das sind ganz tolle Stücke von Alondra, der mexikanischen Dirigentin, auch ein geniales Stück, Danzón Número 2 von Marquez und mit dem Zauberlehrling von Ducasse gibt es dann auch noch das legendäre, historische, also im Grunde sehr populäre Feuerwerk zum Abschluss. Das ist ein, ich sag mal, eine Mischung zwischen Feste feiern und Feuerwerk ist natürlich Zelebrieren von Leben und gleichzeitig aber auch Tiefe herstellen. Und ich hoffe, dass das sich rumspricht beim Publikum. Wir haben sehr viele Uraufführungen auch dieses Jahr beim Festival. Wir haben ukrainische Komponisten, wir haben russische Komponisten. Auch da nochmal eine ganz klare Haltung von mir als Intendant, weil ich da in Kritik war, dass wir beim Eröffnungskonzert eine kleine Korrektur machen mussten, weil die ukrainische Dirigentin aktiv bedroht wurde und wir dann gesagt haben, in dieser aktuellen Situation haben wir uns umentschieden von Tschaikowski 6, was wir später machen wollen, auch mit ihr, oder das ist noch unklar, aber wir haben dann uns für Mahler 5 entschieden, weil es eine aktuelle Bedrohungslage gegeben hat und ich war sozusagen unter dem Druck der Entscheidung zwischen einer Ausladung einer ukrainischen Dirigentin und ich spreche mich aber auch hier in der Sendung ganz, ganz klar aus für die Aufführung russischer Komponisten. Wir haben Schostakowitsch, Tschaikowski, Strawinski, sind alle in unserem Festival dabei. Und ich würde niemals Kunst leichtfertig zensieren, wenn da ein Druck entsteht. Das war auch keine Zensur, sondern es war einfach eine Entscheidung. In dem Fall für eine lebendige Dirigentin, die mir wichtiger war, in dem Fall als ein verstorbener Komponist. Bedrohung, in der wir leben, das ist ein Riesenthema. Und dem wollen wir uns auch als Festival ganz aktiv natürlich stellen.
Noch ein Blick in die Zukunft. Sie haben es eben angesprochen. Wie muss man sich angesichts der Probleme der Pandemien, der Kriege, die noch kommen, aber auch mit dem Blick in die Zukunft, die Theater-, Tanz- und Festivalszene Ihrer Meinung nach künftig aufstellen? Ihr Festival für Kunst, Demokratie und Nachhaltigkeit ist das eine, aber alleine wird es das Ruder nicht rumreißen können.
Na, da kommt natürlich auch die Frage der Wirkmächtigkeit von jeder Einzelnen von uns. Ich habe in meiner Tätigkeit für das World Human Forum in Delphi haben wir ein Kartenspiel entwickelt. Das sind erstmal diese ganzen 17 Ziele als Karten. Und dann haben wir aber gesagt, wer sind die Player, wer sind die Akteure? Wer kann das denn alles umsetzen? Und da kommt man natürlich dann dazu, dass es sehr komplex ist. Ein künstlerisches Festival alleine oder ein Künstler oder ein Mensch alleine, auch ein Politiker kann es nicht alleine schaffen. Unmöglich, nur wir alle gemeinsam.
Dafür steht dieses Forum.
Genau, als Individuum einerseits, in der Non-Profit-Organisation, dazu zählen die Künste, natürlich die Wirtschaft, der Corporate Sector und die Government-Ebene, also die Regierungsebene. Aber nur wenn diese vier Akteure wirklich sich gemeinsam committen für diese Nachhaltigkeitsziele und dann kann es gelingen. Wenn es um so große Zukunftsfragen geht, dann brauchen wir wirklich gemeinsames Handeln. Und da können wir von den Künsten lernen. Was heißt der Begriff Symphonie? Zusammenklang. Und Philharmonie heißt schöner Klang. Ein Orchester, wenn das Orchester immer nur gegeneinander spielt, die einzelnen Musiker, und das erlebe ich teilweise so im Deutschen Bundestag, wenn ich so eine Debatte mir anhöre, wenn man das in ein symphonisches Werk übertragen würde, würde es dissonant und nicht kein schöner Klang eben. So stark ich die Vereinten Nationen als Institution verteidige und bewundere mit ihrer 75-jährigen Nachkriegsgeschichte, bin ich der Meinung, dass wir viel mehr in lokalen Strukturen wie Ludwigsburg, Stuttgart, Region, also regionaler Strukturen, was verändern können. Also wir müssen eigentlich wegkommen von diesem nationalen Denken, die großen Nationen, die gemeinsam oder gegeneinander agieren. Wir müssen viel mehr auf lokaler Ebene, weltweit natürlich, uns auf diesen gemeinsamen Weg begeben.
Kommen wir nochmal zum Anfang. Ja. Sie haben am Anfang gesagt, alle 5 Jahre machen Sie was anderes, da juckt es Sie in den Fingern. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Herr Sandig?
Wenn ich in die Zukunft schauen darf, ich glaube, meine Rolle und Funktion mit dem World Human Forum in Delphi könnte sich weiterentwickeln zu einer wirklich tragenden Aufgabe. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber perspektivisch bin ich ganz an meinem Platz als Intendant bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Ich gestalte jetzt dieses Festival, dieses Jahr 22. Dann kommen noch 2 weitere Festivaljahre, die ich programmiere, wo ich schon mittendrin bin. Und ich habe mich noch nicht entschieden, was danach kommt. Da ist alles offen, weil wir sind in einer Zeit im Moment, wo wir sehr stark im Moment leben. Ich habe sehr viel übrig für den Begriff des Kairos. Das ist dieser griechische Gott, der hinten keine Haare hat, der hat eine Glatze und vorne hat er Haare. Wenn der an dir vorbeiläuft und du greifst ihn nicht im richtigen Moment, dann fasst du quasi in die Glatze rein und dann kannst du ihn nicht packen. Also musst ihn richtig, wenn er eigentlich vor dir steht oder an dir vorbeiläuft, erwischen. Wenige Sekunden danach kannst du ihn nicht mehr fassen. Das ist der Kairos, der Moment der glücklichen Fügung oder der Gott des glücklichen Moments. Und auf dieser Suche bin ich stetig nach diesem glücklichen Moment, wo der Impuls entsteht, das ist die nächste Sache, die nächste Aufgabe.